Mitte November beginnt eine Zeit, in der wir der Toten besonders gedenken. Es ist auch der Monat, wo an die Pogromnacht am 9. erinnert wird, als 1939 die Nazis nicht nur Bücher verbrannten, sondern die mörderische Verfolgung der Juden ebenfalls ganz stark einsetzte, begann. Eine hochtraumatische Zeit für die überlebenden Juden und ihre Kinder. Dieter Graumann ist Sohn von Holocaust-Überlebenden und derzeit Präsident des Zentralrats der Juden. Doch mit ihm beginnt auch ein neues Zeitalter des Umgangs der Juden mit Deutschland und der braunen Vergangenheit. In seinem Buch »Nachgeboren, vorbelastet« erzählt er von seinem Leben. Auf der Frankfurter Buchmesse habe ich ihn getroffen und ihn als erstes gefragt, was denn sein Schlüsselerlebnis gewesen ist.
Ja, mein Schlüsselerlebnis war, dass mein Name geändert wurde, als ich 6 Jahre war. Ich bin in Israel geboren und hieß David und bin mit 1,5 Jahren nach Deutschland gekommen. Und als ich eingeschult werden sollte, da stellten meine Eltern mich vor den Spiegel, nahmen mich in die Mitte und sagten laut und feierlich zu mir: David, ab heute heißt du Dieter. Und daran kann ich mich gut erinnern. Meine Eltern hatten Angst, dass ich in der Schule schnell als jüdischer Junge identifiziert würde. Denn damals war es noch nicht so üblich wie heute, dass man sich häufig biblischer Namen bedient. Damals war das noch überhaupt nicht gang und gäbe. Also hieß ich von einem Moment auf den anderen Dieter. Und das Besondere aber war, die ganze Tarnung ist sofort aufgeflogen. Als ich in die Schule kam, hat unser Lehrer in der allerersten Schulstunde die Religion abgefragt. Es ging um die Einteilung für den Religionsunterricht. Da habe ich natürlich jüdisch gesagt und dann war ich sofort geoutet als jüdischer Junge. Und wie ich es sehe, habe ich also einen wunderschönen Namen eingebüßt und eingetauscht gegen einen wesentlich weniger schönen. Und das alles eigentlich sinnloserweise.
Waren die 50er Jahre wirklich noch so feindlich jüdischen Namen gegenüber und damit auch den Menschen?
Nein, das würde ich so generell nicht sagen, aber meine Eltern waren ja tief traumatisiert. Meine Eltern sind ja Holocaust-Opfer, sie waren in verschiedenen Konzentrationslagern, haben praktisch ihre ganze Familie in der Shoah verloren. Und darum waren sie ja wie alle Überlebenden tief gepeinigt und zerrissen in der Seele und den Herzen und hatten Angst um ihren Sohn, um ihr Kind. Das war das hauptsächliche Motiv, nicht die Feindseligkeiten der Umwelt, sondern die Angst und die Zerrissenheit, die Traumatisierung meiner Eltern.
Und wenn Eltern tief in der Seele so verletzt sind, das trägt ein Kind weiter, ist das ihr Erleben, also in sich? Wie wurden Sie von dieser Angst geprägt?
Ja, davon war ich und bin ich geprägt, wie alle von der zweiten Generation. Wir sind ja sozusagen aufgewachsen als die Eltern unserer Eltern. Wir hatten immer das Gefühl, dass wir unsere Eltern behüten und beschützen müssen. Wir wussten alle genau, was sie durchgemacht haben. Ich bin ja mit Shoah-Geschichten aufgewachsen, so wie andere Kinder mit Grimms Märchen. Nur meine waren wahr und ohne Happy End. Und ich kannte sie genau. Und deshalb haben wir immer gespürt, wir müssen den Eltern versuchen, irgendwie zu ersetzen, was sie verloren haben. Und wir konnten das natürlich niemals so ganz. Und das war schon schwierig für uns Kinder aufzuwachsen so. Auf der anderen Seite, wir kannten es nicht anders. Und darum haben wir uns auch ein Stück in diese Rolle hineingefügt. Aber es war schon eine schwierige Rolle.
Eigentlich mussten Sie schon in ganz jungen Jahren sehr, sehr erwachsen sein. Haben Sie trotzdem so etwas wie Kindheit erlebt?
Ja, das habe ich trotzdem erlebt, natürlich, denn ich kannte es ja nicht anders. Insofern habe ich auch gar nichts anderes vermisst. Aber weil ich weiß, dass die Prägung durch die Shoah auch in der zweiten Generation so stark war und ist bei all meinen Freunden und Schicksalsgenossen, deshalb will ich ja, dass es bei unseren Kindern anders sein soll. Das ist ja ein großes Anliegen von mir, dass wir die Shoah bestimmt nie vergessen als Juden, ganz sicher nicht. Aber dass wir uns davon nicht gefangen nehmen lassen heute, sondern dass wir sagen, wir dürfen nicht nur in der Vergangenheit in unseren Katastrophen leben, sondern ganz im Gegenteil. Wir müssen die Zukunft, die uns jetzt hier zuwächst in Deutschland, auch aktiv und kreativ gestalten, mit einem Stück Leidenschaft und Begeisterung. Und genau das will ich tun.
Und wenn Sie sagen, mit der Leidenschaft und mit der Begeisterung, wie viel Mahnung sollte trotzdem noch drinstecken? Weil es gibt ja dann doch gute Gründe, immer wieder auch im Deutschland von heute, daran zu erinnern, nichts ist selbstverständlich.
Ja, das stimmt, das ist ein Spagat. Ich möchte ja, dass wir herauskommen aus dieser Rolle des Dauermahns, dass dieser jüdische Dauermahnsinn ein bisschen zurückgedrängt wird von uns selbst. Die Dauermecke will ich verlassen. Aber so sehr ich das will, so muss ich doch immer wieder manchmal darauf zurückkommen, dass wir in vielen Dingen doch unsere Stimme erheben. Und manchmal sind wir es wirklich die Ersten, oft auch die Allerersten, die etwas sagen. Wenn zum Beispiel in der Piratenpartei es eine lässige Schnoddrigkeit gab und gibt gegenüber Antisemitismus oder in der Linkspartei bedenkliche Töne laut werden. Denken Sie an die Sarrazin-Debatte. Da waren wir die allerersten in ganz Deutschland, die ihre Stimme erhoben haben. Und in vielen anderen Dingen auch. Dann stelle ich fest, auf die Stimme des Zentralrats der Juden kann man noch immer nicht verzichten in Deutschland. Und keiner muss sich Sorgen machen, keiner muss darauf verzichten.
Wie sehen Sie denn die Rolle der katholischen Kirche gegenüber dem Judentum von heute? Also im Zweiten Weltkrieg konnte man ja doch große Fragezeichen an der Integrität und Moral dieser Kirche haben. Wie sehen Sie es heute?
Das Verhältnis hat sich dramatisch verbessert, ganz erheblich verbessert. Viele, viele Menschen haben daran Anteil in den letzten Jahrzehnten. Der verstorbene Papst ganz besonders, aber auch der jetzige Papst setzt diesen Weg konsequent fort. Es gibt unsere Punkte, wo wir differieren. Denken Sie an das Thema Piusbrüder oder an die mögliche Seligsprechung von Papst Pius XII. Das ist der nächste Stolperstein, der drohen könnte. Aber alles zusammen ist es doch erheblich besser geworden. Und bei unserer Begegnung mit dem Papst im letzten Jahr habe ich festgestellt, dass wir eine ganz neue Nähe und Freundschaft entwickelt haben. Und ich muss sagen, unsere Begegnung mit dem Papst war sehr positiv. Ich muss sogar sagen, wir Juden waren mit der Begegnung mit dem Papst viel mehr zufrieden als die Protestanten mit ihrer Begegnung mit dem Papst. Und das kann man auch nicht jeden Tag behaupten.
Ihre Eltern sind ja trotz dieser unbeschreiblichen Erfahrungen, die sie machen mussten, zurück nach Deutschland gekehrt, haben ein Ja zu ihrer Kultur gesagt. Inwieweit hat auch das sie bis heute geprägt? Was bedeutet es für sie, hier in diesem Land zu leben, vielleicht immer noch ein Land der Dichter und Denker?
Ja gut, meine Eltern kommen ja aus Osteuropa, sie sind mehr zufällig hier gelandet. Nach ihren KZ-Erfahrungen sind sie hier mehr oder weniger zufällig gelandet und dann wieder hergekommen, hier geblieben. Aber ich lebe mein ganzes Leben hier und habe hier nicht nur die Sprache, die Kultur in mich aufgenommen, adaptiert und lebe ganz bewusst und sehr gerne hier und identifiziere mich inzwischen mit dem Land, mit allen Vorteilen und weniger schönen Seiten, die jedes Land hat. Und man merkt es daran, dass ich bin ja Fußballfan, dass ich inzwischen auch für die deutsche Fußballnationalmannschaft halte und ihr Daumen drücke. Und ich sehe, dass bei unseren jungen Leuten das noch viel besser ist, dass sie sich viel, viel stärker und unverkrampfter, als wir das konnten, mit Deutschland identifizieren können. Und ich glaube, das zeigt, dass wir auf einem guten, auf dem richtigen Weg sind.
Dieter Graumann wünscht sich ein kreatives und diskussionsfreudiges Zusammenleben von Juden und Nichtjuden in Deutschland. In seinem Buch Nachgeboren vorbelastet erzählt der Präsident des Zentralrats der Juden von seinem Leben und seinen Gedanken zur Zukunft des Judentums in Deutschland. Das Buch ist im Kösel Verlag erschienen und kostet 19,99 Euro.